Ja, ein gutes Mörgeli miteinander. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Also ich dachte, wenn ja so ein halber Büttenwader hier ist, also es war nicht ganz Büttenwader, aber es klang in meinen Ohren ein bisschen so, dann darf ich vielleicht auch Schweizerdeutsch reden. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein heute Morgen. Ihr seid ja eine tolle Truppe. Und ich möchte mit euch dieses Geheimnis lüften hier, dieser Rabbi-Code. Und ich möchte dazu als Ausgangslage einen Text nehmen aus dem Neuen Testament. Er steht im Markus-Evangelium. Und wir lesen das doch das einfach mal zusammen. Das steht in Markus 1. Diese Geschichte, sie ist übrigens, gehört ganz an den Anfang dessen, als Jesus auftrat. Das ist wirklich ganz zu Beginn, sozusagen sein Einstand. Kann man das vielleicht noch einblenden, den Text? Aha, den muss ich selber einblenden. Genau, stimmt, das war ja die Idee. Genau, so, hier haben wir das. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr euch das gar nicht gewohnt, aber hier und da erlebe ich das und ich erlebe das für mich selber als sehr hilfreich, dass wenn man einen Text aus der Bibel liest und man möchte dann quasi, dass der irgendwie lebendig wird für einen, dass das relevant wird für sein Leben, dann kann man diese Erwartung ein bisschen unterstützen, indem man aufsteht, während man diesen Text liest und sagt, das ist Bibel, es ist Gottes Wort für uns und wir sind gespannt, was das mit mir zu tun hat. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Also lasst uns gemeinsam hören auf das Wort Gottes. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, da sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen. Sie waren Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus ein kleines Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie saßen gerade im Boot und besserten die Netze aus. Und Jesus rief sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Das ist Gottes Wort an uns heute. Amen. Ich bitte euch, euch zu setzen. Wir machen eine kleine Kulturreise heute und ich nehme es gleich vorweg. Ihr werdet dann so nach 2, 3, 4, 5 Minuten denken, was will der eigentlich? Und ich bitte euch um Geduld. Wir Schweizer haben ein bisschen länger, bis wir sagen können, was wir sagen wollen. Und da bitte ich ein bisschen um Geduld. Ich möchte euch eine kleine Kulturreise mitnehmen in die damalige Zeit. Das, was hier steht, erschließt sich nochmal ganz, ganz anders, wenn man ein bisschen etwas weiß von der damaligen Zeit. Eben zum Beispiel, was ein Rabbi war. Denn was Jesus hier tut, hat auch damit zu tun, wie damals Rabbis lebten und lehrten. Damals war übrigens ein Rabbi zu werden, beziehungsweise ein Schüler. Es tut mir leid, liebe Frauen, aber die Frauen konnten das damals noch nicht. Ein Schüler zu werden eines Rabbis, das war quasi das höchste Lebensziel eines jungen Mannes. Höher konnte es gar nicht gehen. So vor 30, 40 Jahren, wenn man in der Schweiz einen kleinen Jungen fragte, was willst du werden? Da kam fast immer die Antwort, Lokomotivführer. So, das hat sich geändert. Dann kam die Zeit, wo alle, die wollten dann alle Programmierer werden. Und heute sagen sie, ach, weiß auch nicht. So, auf jeden Fall, damals in der damaligen Kultur des Judentums, in diesem judäischen Raum, war das eigentlich der Lebenstraum eines Jungen, Rabbi zu werden. Ein Rabbi. Es waren die arm gesehensten Leute im ganzen Land. So, und deshalb, wenn man wohl einen kleinen Kerl gefragt hat, was willst du mal werden? Dann sagt er, ich will ein Labbi werden. So, falls er das R noch nicht sagen konnte. So, das war einfach so, das war das Größte. Nun, der Weg dahin war fast eine Unmöglichkeit. Und ich will euch das kurz skizzieren, wie der Bildungsweg in der damaligen Welt aussah. Und das hilft uns nachher, diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, zu verstehen. Ich habe hier ein bisschen vorgearbeitet, um euch zu zeigen, wie der Weg war. Ein kleiner Junge wollte also Rabbi werden, beziehungsweise ein kleiner Junge, wie lehrte er die Dinge des Glaubens? Denn das lehrten die Rabbis, die Dinge des Glaubens. Was kam da zuerst? Wenn ein kleiner Junge, übrigens, man diskutiert darüber, wie weit vielleicht im Geheimen manche Frau diesen Weg auch gegangen ist. Nur eine kleine Klammer. Wenn man in der Bibel die Geschichte liest von Maria und wie sie, als der Engel ihn sie besucht, wie sie dann, das gibt es, das sogenannte Magnificat, habt ihr vielleicht schon gehört, es gibt ein Lied von ihr. Und darin zitiert sie ganz viele Aussagen aus der Bibel, die sie gar nicht kennen dürfte. Aber das dürfte ihr niemandem sagen. Also irgendwie ist die da rangekommen. Wir wissen aber nicht wie. Also deshalb die Spekulation, dass da Frauen einige Dinge wussten. Na also, wer war der Erste, der seinen Jungen lehrte? Es gab keine normale Schulen, also es gab nicht Schulen wie heute, sondern zuerst war einmal der Vater. Es war die Aufgabe des Vaters, den Jungen in die Grundlagen des Glaubens dem Kind beizubringen. Später fanden dann die Väter, das sei ihr nicht würdig, und sie hörten damit auf. So, und dann im Alter von etwa 6 Jahren gingen die Jungs, wenn das irgendwie möglich war, in eine sogenannte Torah-Schule, in die Synagogenschule zuerst einmal. Und die erste Stufe, die sie da besuchten, das war die sogenannte Bet Sefer, nannte man das. Bet Sefer heißt Haus des Buches. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was man dort gelernt hat. Haus des Buches? Nun, es gab keine Biologie, es gab keine Mathematik, also das wäre mein Ort gewesen. Keine Mathematik, keine Physik, keine Chemie, all diese Dinge. Da wäre ich auch ein guter Schüler geworden. Na, auf jeden Fall, die hatten das alles nicht, keine Geografie, nichts. Sie hatten nur eines, die hebräische Bibel, das Alte Testament. Und deshalb lernten sie auch nur das. Und in diesen Jahren, zwischen 6 und 10 Jahren, lernte jeder Junge die ersten 5 Bücher Mose auswendig. Das ist gar nicht so eine Sache. Also ich meine, das sind die ersten 5 Bücher Mose. Mal schauen. Ja, das ist einfach etwa so. Ja, sind 252 Seiten in meiner Zürcher Bibel. Die lernten das auswendig. Die fingen vorne an und sprachen das dem Lehrer nach, und am Ende konnten die das. So, und dann hörte für einige die Schule schon auf. Das seht ihr daran, dass hier quasi es oben nicht mehr mit allen weitergeht. Für viele war das genug. Das war quasi die Grundbildung eines jungen Mannes. Er kannte die Tora. So, einige aber, die gingen weiter. Die 10- bis 14-Jährigen, da kam dann eine nächste Stufe, und das war die sogenannte Bet Talmud. Das war die nächste Stufe, so quasi die Oberstufe, könnte man sagen. Und was hat man dort gelernt? Den Rest der Bibel auswendig. Das ist dann nur noch Psalmen, Könige, Samuel, Chronik, Jesaja, Hesekiel, Jeremia und ja, die paar anderen Propheten, die es da auch noch gab. Die hat man auswendig gelernt. Und nach dieser Zeit konnte ein 14-jähriger Junge, wir kennen das heute noch, orthodoxe Juden, auch im Islam kennen wir das, die konnten das quasi frei zitieren. So, und dann heißt es, dass etwa 10% der Verbleibenden, nur noch etwa 10%, noch einen Schritt weiter gingen in die sogenannte Yeshiva. Und jetzt kommt dieser Moment, wo ihr denkt, was will der eigentlich? Also, sie gingen in die Yeshiva. Und was ist die Yeshiva? Das ist eine Art Hochschule. Und dort lernte man nicht mehr auswendig, denn das konnte man, sondern man lernte zu argumentieren. Das oberste Ziel der Erziehung im klassischen Judentum damals war, ein Junge soll diskutieren können. Er soll argumentieren können in den Fragen des Glaubens. Er muss den Text kennen, also die Tora, die Bibel, und dann muss er wissen, wie man darüber streitet. Die Juden können sehr gut darüber streiten. Die lieben das, wenn Streit ist. Wenn zum Beispiel ein Rabbiner ein Lehrgespräch eröffnet und sagt, wenn wir hier nicht streiten, wenn wir hier alle derselben Meinung sind, dann lass uns nach Hause gehen. Weil dann lernen wir ja nichts. Können wir ein bisschen was lernen für unsere Gemeinde. So, also streiten gut und konstruktiv und argumentieren, das lernte man hier. Und es gab ganz ausgeklügelte Techniken. Zwei Juden zum Beispiel, ich darf mich hier nicht verlieren, zwei Juden zum Beispiel, die lernten über einen, sagen wir mal, über den Psalm 23 zu argumentieren. Sie taten das aber nicht, indem sie Worte aus diesem Psalm zitierten, sondern Worte aus dem Psalm davor und danach. Sie setzten sie aber so aus, auswendig, dass jeder merkte, die sprechen weder vom 22. noch vom 24. Psalm, sondern vom 23. Psalm. Sie taten es aber, indem sie aus den anderen Teilen zitierten. Und wer das konnte, bei dem war der Stoff drin. Wer das beherrschte. Und nur Insider kamen hier mit. Für die anderen war das ziemlich chinesisch oder Bahnhof. So. Und dann war es aber endgültig Schluss. Und dann gab es noch ein paar zerstreute Krümel. Die gingen noch einen Schritt weiter. Es heißt in den jüdischen Schriften, einer von 1000, etwa im Alter von 17 Jahren, nachdem er diesen ganzen Weg durchlaufen hat, und nur wenn er diesen Weg durchlaufen hat, der geht zu einem Rabbi. Und er bewirbt sich bei ihm als Schüler. Und dieser Rabbi macht dann einen Test mit ihm. Er will zuerst wissen, kann er die Tora und die ganze Schrift auswendig? Wenn das nicht funktioniert, dann ist er weg. Er will wissen, kann der argumentieren? So stellt er ihn irgendeine Frage über einen Bibelvers und der Bewerber, der muss wissen, dass er gar nicht diesen meint, sondern den vorher und nachher und muss ihm entsprechend Antwort geben. Und wenn er das beherrscht, gibt es ein drittes Kriterium. Der Rabbi fragt sich dauernd, kann dieser junge Kerl, hat er das Potenzial, das, was ich lehre, so gut zu lernen, dass er in ein paar Jahren gehen kann ins Land und genau das lehren kann, was ich lehre. Denn das Ziel war nicht, einen eigenständigen Rabbi auszubilden. Wenn ich ein Rabbi war, dann war mein Ziel nicht, ich möchte euch zu eigenständigen Rabbis machen, das ist westlich modernes Denken, sondern das Ziel war, sie alle werden durchs Land gehen und die Lehre des Rabbi Thomas Harry vertreten. Also es ging darum, kann der, wenn der ins Land geht und er lehrt, hören sie dann nicht ihn, sondern hören sie mich. Das war das Ziel. Ein Rabbi wollte seinen Ruf, seine Lehre, man nannte das auch sein Joch, das war sein Joch, sein ganzes Lehrgebäude. Kann er das auf sich nehmen, kann er das tragen, dass wenn ihm jemand zuhört, dass er mich hört? Könnt ihr euch das vorstellen? Nicht so gut, oder? Wir wollen uns alle selber mündig und so. Das war damals nicht so. So, und wenn er das Gefühl hat, er kann das. Er kann eigentlich so sein wie ich. Er kann das, was ich vertrete, er kann das vertreten. Dann sagte er zu ihm, komm, folge mir nach. Das war das Codewort. Das war der Rabbi-Code. Komm, folge mir nach. Das hieß, du bist aufgenommen. Und dann packte er da seine 7 Sachen und lebte für die nächsten Jahre und Jahrzehnte mit diesem Rabbi zusammen. Und er lernte so zu diskutieren wie dieser Rabbi. Er lernte so zu argumentieren, er lernte seine Überzeugungen kennen, er lernte sie selber vertreten. Er imitierte den Rabbi eigentlich in allem. Es ging nicht nur um Inhalte, es ging auch, wie der Rabbi geht. Also wenn der Rabbi ein bisschen hinkt, ihr könnt darauf gehen, dass seine Schüler ein bisschen hinken. Denn man sollte sofort wissen, um welchen Rabbi geht es. wenn er so gestikulierte, dann haben die Schüler so gestikuliert. Wenn der Rabbi über das Feld ging und er nahm ein paar Ähren ab, dann haben die Schüler ein paar Ähren abgenommen. Es gibt Geschichten, sie sind unglaublich. Wenn ein Rabbi aufs Klo ging, aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ich will nur sagen, dann mussten die anderen auch. Und ich vermute, mit der Zeit waren die Blasen aufeinander eingestellt. Also es ging um die totale Imitation. Also das heißt, dass dann auch zum Beispiel, es gibt Geschichten von Rabbinerschülern, die haben sich nachts unter das Ehebett des Rabbis geschlichen. Weshalb? Sie wollten ihn in allem imitieren. Auch in seinem Schnarchen. Und vielleicht noch in anderen Dingen. Na, auf jeden Fall, so ging man dann mit einem solchen Lehrer. Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Text und schaut doch einmal, was hier steht. Da haben wir also, das ist ein solcher Rabbi und seine Schüler, interessant, er steht, sie sitzen, typische Lernhaltung, das war üblich damals. Und wenn wir jetzt also hier diese Geschichte lehren, dann lesen wir hier etwas Interessantes. Sie waren Fischer. Diese jungen Männer, Simon, Andreas, Jakobus, Johannes waren Fischer. Was heißt das? Wenn ein Junge früh rausging, und die meisten gingen hier irgendwann früh raus, dann lernten sie den Beruf ihres Vaters. Wenn ein Bewerber rausfiel, dann sagte der Rabbiner zu ihm, du bist ein kluger Kerl, du kannst die Schrift, du liebst Gott, aber du kannst nicht mein Schüler werden. Geh zu deinem Vater, lerne seinen Beruf, bekomme Kinder, die vielleicht einmal ein Rabbi werden und der Allmächtige wird dich segnen. Also, wenn hier steht, denn sie waren Fischer, dann entweder haben sie ihre Ausbildung frühzeitig beendet oder sie versuchten, zu einem Rabbi zu gehen und wurden nicht aufgenommen. Und jetzt kommt also einer, der als Rabbi gilt und er macht gar kein Aufnahmeverfahren. Man kann sich bei dem auch gar nicht bewerben. Da unterscheidet sich Jesus von seinen Kollegen. Man kann sich bei ihm nicht bewerben, sondern er geht zu ein paar Männern hin und sagt, folge mir nach. Und man muss sich das mal vorstellen. Petrus hier in seinem Boot mit seinem Bruder Andreas und da ruft einer, folgt mir nach. Und Andreas sagt, hast du das gehört? Ja, ich habe es gehört. Du, ich glaube, der spinnt. Folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und er sagt, Petrus, hörst du, was ich höre? Der meint uns. Sofort mit. Denn das ist die Chance, bevor der sich das anders überlegt. Bevor der weiß, wer ich bin und was für ein Kerl ich bin. Sofort mit. Und darum zögern die Jünger nicht. Das war nicht, weil Jesus schöne blauen Augen hatte, weil er eine Aura hatte, der man nicht widerstehen konnte. Manchmal sieht man so Jesus-Filme und das ist ja sowas von süß und kitschig. Da kommt Jesus mit wallendem, langem Haar und sagt, folgt mir nach. Und so, sie sind wie in Trance lassen sie alles stehen und liegen und gehen mit ihm. Nein, das war nicht so. Die wussten, jetzt oder nie, sofort, bevor er sich's anders überlegt. Und sie gingen mit. Eine unglaubliche Geschichte ist das. Denn eigentlich sagte Jesus mit diesem Wort, kommt, folgt mir nach. Den Rabbi-Code und eigentlich bedeutete das, wisst ihr was, Jungs? Ich glaube, dass ihr was könnt. Ich glaube, dass ihr das, was mir wichtig ist, weitertragen könnt. Ich glaube an euch. Ich glaube, dass ihr das Zeugs habt und bisher hat das offensichtlich kein anderer so geglaubt, aber ich glaube es, dass ihr das Zeugs habt, wenn ihr mal durchs Land geht und von mir erzählt, dass die Leute dann mich hören. Ich traue euch das zu und deshalb seid ihr eingeladen, mit mir zu kommen. Und so gingen sie dann mit diesem Rabbi. So, das Ziel war, und Paulus beschreibt das dann später auch, das erste Ziel war einfach bei diesem Jesus sein. Hier wird es nochmal gesagt, wie bei den Rabbinern. Das Ziel war aber nicht nur bei diesem Jesus sein, sondern, ich habe es schon gesagt, das Ziel war zu werden wie er. Werden wie der Rabbi, das ist das Ziel. Paulus beschreibt das dann später und sagt, schaut, liebe Christen in Rom, darum geht es, wenn wir an Jesus glauben. Es geht nicht darum, eine Religion zu haben. Es geht nicht darum, ein bisschen fromm zu sein. Es geht darum, anders zu werden. Und hier ist das Bild, zu werden wie der Rabbi. Darum geht's. Das ist Nachfolge. Ich erinnere mich an meinen ersten Beruf. Also bevor ich Theologe wurde, hatte ich einen richtigen Beruf. Ich war nämlich Landschaftsgärtner. Und ich erinnere mich an meinen ersten Tag, als ich mit dem Fahrrad in die Gärtnerei fuhr. Und da kam mein Chef, sah mich, begrüßte mich, zeigte mir alles, das Geschirr, das Werkzeug und so. Und dann sagte er, du gehst heute mit Hans. Und dann ging ich mit Hans. Hans war mein Ausbildner, 60 Jahre alt, kleiner Gärtner, guter Gärtner. Am nächsten Tag ging ich wieder ins Geschäft, fuhr da wieder rein mit dem Fahrrad, kommt mein Chef zu mir und sagt, heute gehst du mit Hans. Und so ging das die nächsten Tage und Wochen immer, heute gehst du mit Hans. Und ich habe das schon geübt auf der Hinfahrt, heute gehst du mit Hans, heute gehst du mit Hans. Manchmal sagte dann mein Chef plötzlich, heute gehst du mit Fritz, dann war ich völlig irritiert, weil Hans etwas völlig anderes macht und ich musste dann mit Fritz. Dieser Satz, heute gehst du mit Hans, bedeutete, der zeigt dir, wie man ein anständiger Gärtner wird. Und wir haben den Glauben noch nicht verloren, dass das vielleicht aus dir auch einmal so wird. Dass man dich in einen Kundengarten schicken kann, ohne dass wir als Firma draufzahlen müssen. Sondern dass wir auch Rechnung stellen können. Und dieser Hans hat aus mir nicht einfach einen Gärtner gemacht, der hat aus mir einen kleinen Hans gemacht. Der hat ein Wunder vollbracht. Ein ungelenkiger, unbegabter Junge, der wirklich ungelenkig war, aus ihm einen einigermaßen anständigen Hans zu machen. Und ich kann euch jetzt gar nicht erzählen, wie hart das war für Hans und für mich. Und wie er manchmal, wenn ich auf einem Apfelbaum stand und hier rumschnitt, wie er beide Augen und Ohren zutat und weglief und dann nach 10 Minuten zurückkam und sagt, ich hoffe, das sieht keiner. Naja, er hat es dann doch geschafft, irgendwie. So, und darin, ich habe damals auch etwas gelernt über den christlichen Glauben. Geh mit Hans. Glauben heißt eigentlich nichts anderes als geh mit diesem Jesus. Geh mit ihm. Und lass es zu, dass er aus dir etwas macht, was du heute noch nicht bist, aber werden kannst. Und das Interessante ist, dass Jesus selber die Initiative ergreift und er tut es bis heute und auf Menschen zugeht, auf dich, auf mich zugeht und sagt, komm mit mir, den Rabbi-Code. Ich glaube, dass du diesen Weg gehen kannst und ich möchte dich dabei beschenken, ich möchte dich dabei in dein Leben hineinsprechen. Komm, folg mir nach. Manchmal, wenn ich morgens aufstehe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann gibt es so einen Anflug von, was soll ich eigentlich? Heute ist so viel, ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Und dann gibt es manchmal sogar diese Tage, wo ich denke, will ich denn überhaupt? Was soll ich denn mit meinem Leben? Ich meine, ich bin jetzt langsam in diesem Alter, wo man sich sehr fundamentale Lebensfragen stellt. Es gibt Leute, die nennen das eine Lebensmittelkrise. Und dann denke ich wieder an Hans und ich denke wieder an Jesus. Und ich denke dann, okay, die Antwort heißt, geh du heute nicht mit Hans, sondern mit Jesus. Geh mit ihm. Geh einfach mit ihm. Eigentlich ist es schon fast egal, was da alles kommt. Und ob ich das schaffe und ob ich dem gewachsen bin, das ist gar nicht so entscheidend. Hauptsache, ich gehe mit diesem Jesus. Also ich bin mir bewusst, was nicht gar nicht sichtbar und dennoch Realität ist, dass dieser Jesus Christus immer noch lebt, weil er auferstanden ist. Und durch seinen Heiligen Geist genau hier ist, heute, da wo du sitzt, da wo ich stehe. Und dass wir mit ihm gehen können und lernen können zu werden wie er. Als uns wichtig wird, was ihm wichtig war. Schaut, das ist die Essenz der Nachfolge. Es gab ein Sprichwort bei den Rabbis und damit komme ich zum Schluss. Das heißt, das hieß, und das steht im Talmud einer jüdischen Schrift, du sollst bedeckt sein mit dem Staub deines Rabbis. Und wisst ihr, was das bedeutet? Darf ich dich mal bitten, aufzustehen? Das bedeutet nichts anderes, als dass du so nahe hinter deinem Rabbi gehst, wenn dein Rabbi vor dir geht und durch die Wüste geht und Staub aufwirbelt, dass dieser Staub auf dich fällt. Vielen Dank. Also so nahe dran, nicht Abstand. Geh dem Staub nicht aus dem Weg. Stell dich in seinen Staub. Lass ihn auf dir sich niederlegen. Also lass das Wesen dieses Jesus Christus bei dir Spuren hinterlassen. Lass dich bestäuben, könnte man schon fast sagen. Vom Rabbi, lass dich bestäuben. Und deshalb ist das die Frage heute und die Einladung an dich. Ich habe keine Ahnung, wie du über diesen Rabbi denkst, über diesen Jesus. Aber das ist die Einladung. Wenn er heute vor dir steht, und das tut er, und zu dir sagt, folge mir nach. Wie antwortest du darauf? Und falls du sagst ja, zum ersten oder zum fünften Mal, hast du den Mut, ihm so auf die Pelle zu rücken, so nahe zu ihm zu gehen, dass der Staub deines Rabbis sich auf dich legt. Das ist die Einladung an dich heute. Und wenn du fragst, wie mache ich das denn, dann kann ich nur jetzt hier nur noch zwei Dinge sagen. Nämlich erstens, wenn du wissen willst, was es heißt, diesem Rabbi ganz nah zu kommen, dann lies dein Neues Testament und lies die ersten vier Bücher sehr gründlich, die Evangelien, denn die beschreiben deinen Rabbi. Und wenn du dich fragst, was soll aus mir werden, dann siehst du hier ein Modell, was aus dir werden soll. Nicht von heute auf morgen, aber das ist der Weg, auf den er dich hier einlädt. Und dann schließlich noch als letztes, tu es nicht allein. Dieser Jesus hatte keine Einzeljünger, keine Einzelbetreuung, sondern er hatte immer ein Paar. Und die formten sich auch gegenseitig. Man kann diesem Rabbi nicht alleine folgen, das geht nicht. Man braucht dazu ein paar andere. Und heute sowieso, in dieser Zeit, wo wir diesen Rabbi nicht mehr so eins zu eins vor Augen sehen, sondern eben in seinem Wort herauszufinden versuchen, was heißt es denn, dir zu folgen? Das ist der Deal. Folgst du mir nach? Was ist deine Antwort? Und wenn sie ja lautet, dann ist die zweite Frage, kommst du mit mir? Heute, morgen wieder neu. Morgen ist nicht einfach Montag und das Alltagsloch. Morgen ist der neue Tag direkt hinter dem Rabbi. Und du bist eingeladen, auch morgen so zu hören, nicht geh mit Hans, sondern geh mit diesem Jesus. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, noch heute rufst du diesen Rabbi-Code ins Land. Komm, folg mir nach. Und du tust es heute hier in diesem Raum. Und wir sind da. Und ich für mich möchte wieder neu sagen, und ich tue es manchmal, das weißt du, auch ein Stück mit zittriger Stimme. Ich komme mit. Auch heute wieder. Ich will im Staub dieses Rabbis laufen. Ich will mit dir durch diesen Tag gehen. Ich will mit dir durch dieses Leben gehen, durch die Höhen, durch die Tiefen, durch die schönen und schwierigen Momente. Hilf mir dabei und hilf jeder und jedem von uns, heute mit dir wieder neu oder vielleicht zum ersten Mal aufzustehen und mitzugehen. Danke für deine Geduld und für deine Gnade und für das, was wir bei dir lernen. Amen.